Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonas. Mein Name ist Karin Greper.
Und mein Name ist Thilo Hertl. Wer online wahrgenommen werden will, kommt am Thema Suchmaschinenoptimierung oder kurz SEO nicht vorbei. Die ersten Suchmaschinen und Webkataloge gibt es seit Anfang der 90er Jahre, als das Internet entstanden ist. Damals wie heute haben sie die Aufgabe, Webseiten zu indexieren, damit Informationen im Internet leichter gefunden werden können.
Aber es ist halt auch so, je mehr das Internet gewachsen ist und je mehr Bedeutung es auch bekommen hat, desto wichtiger wurde es natürlich auch, Websites für Suchmaschinen zu optimieren. Und zwar geht es darum, sich im Wettbewerb um die besten Plätze der Suchergebnisse zu behaupten und im Ranking eben möglichst weit oben zu stehen. So ist SEO mit der Zeit zu einem sehr komplexen und dynamischen Feld geworden.
Heute wollen wir herausfinden, warum SEO gerade für kleine und mittelständische Unternehmen enorm wichtig ist und welche Tipps und Tricks es gibt, um dabei gut aufgestellt zu sein. Als Gast begrüßen wir dafür heute Sebastian Mews, Head of SEO bei IONOS.
Hallo Sebastian.
Hallo.
Vielleicht fangen wir mit einem kleinen Beispiel an. Und zwar, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin und ich habe eine Website erstellt und bin da zufrieden mit und auch stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Wie schaffe ich es denn, dass die Seite dann überhaupt im Netz gefunden wird?
Also wenn du jetzt meinst, mit im Netz gefunden werden, dann über Google, was ja heute halt immer noch einer der größten Einstiege auch bei einem Besuch des Internets ist, muss man halt gucken, dass Google irgendwie in der Lage ist, diese Seite zu finden. Klassischerweise, Google ist ein Crawler. Das heißt, wir machen den ganzen Tag nichts anderes, als durchs Netz zu gehen und Links zu folgen. Ne? Also wäre zum Beispiel eine Maßnahme, dass man seine Webseite halt auf anderen Seiten verlinkt, damit Google sie sozusagen über den Weg findet. Einfacher und schneller ist es aber, Google auch aktiv auf die Seite aufmerksam zu machen. Und dafür hat Google selber auch ein Tool zur Verfügung gestellt, die Google Search Console. Da kann man seine Webseite anmelden und kann da sozusagen dafür sorgen, dass Google die Webseite dann kennt erstmal und dann auch dementsprechend indizieren kann, wenn sie denn technisch soweit auch korrekt ist.
Vielleicht können wir noch mal so einen ganz kleinen Schritt zurück machen, weil man redet ja immer von SEO oder Suchmaschinenoptimierung. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was das denn eigentlich wirklich heißt.
Bei SEO oder in Suchmaschinenoptimierung sprechen wir eben von allen Maßnahmen, die irgendwie dafür sorgen, dass ich ein besseres Ranking in den Google-Suchergebnissen habe. Und hier sprechen wir von den sogenannten organischen Suchergebnissen, ne? Im Unterschied zu den bezahlten Suchen bei Google Ads, die man ja auch bei entsprechenden Suchen sieht, wo man dann im deutschen Bereich ja gesponsert drüber steht, ist SEO sozusagen der nicht bezahlte Teil der Google-Suche. Und letztendlich ja, sind es halt Maßnahmen, muss man halt gucken, Techniken und Strategien finden, wie man es schafft, seine Webseite eben für bestimmte relevante Keywords besser ranken zu lassen als die Konkurrenz.
Was wären das denn zum Beispiel für Maßnahmen, die man da machen kann, um eben seine Webseite für die Suchmaschine zu optimieren?
Für mich aus SEO-Sicht ist halt immer so die Basis des Ganzen, ist, dass die Webseite an sich technisch sauber ist, im SEO-Sinne technisch sauber optimiert ist. Das heißt, dass sie erstmal grundsätzlich keine Fehler hat, dass sie schnell lädt. Ne, das ist einer der Hauptanforderungen heute auch von Google, ne, schnelle Ladezeiten. Dann natürlich Inhalte auf der Webseite sind, dass diese Inhalte auch von Google in irgendeiner Form gelesen werden können. Also auch, dass sie strukturiert da sind, dass man auch die wichtigsten Teile mit zum Beispiel Überschriften auszeichnet, mit den entsprechenden HTML-Tags H1 bis H2, H3, H4. Ne, dass man da sozusagen auch eine Struktur in seine Dokumente, in sein Webdokument reinbringt, Tabellen nutzt, Aufzählungen nutzt, um halt Google auch gewiss eine Struktur zu geben und zu sagen, guck mal, das sind eben die wichtigen Teile. Ne, dann gibt es halt noch so Meta-Angaben wie den Seitentitel, der auch einer der Haupt-Ranking-Faktoren heute auch noch ist. Das ist das, was man in den Google-Suchergebnissen dann immer auch bei den einzelnen Einträgen sieht. Den Seitentitel und halt auch die Meta-Description, die heutzutage nicht mehr den Haupt-SEO- oder Ranking-Faktor ist, aber natürlich, weil sie in den SERPs oder in den Suchergebnissen eben präsent ist, halt clicky ausformuliert werden sollte, dass man halt, wenn ein User halt ein bestimmtes Keyword sucht und man seine Seite dort im Suchergebnis sieht, dass er dann eben durch das Lesen der Meta-Description eben auch dazu mehr angeregt wird, den zu klicken. Somit kann man allein schon durch so ein bisschen Meta-Description-Optimierung auch vielleicht dafür sorgen, dass der User eher das zweite Ergebnis klickt als das erste, wenn man dann auf Platz 2 ist, aber halt eine bessere Meta-Description zum Beispiel formuliert hat. Ne?
Du hast jetzt als ersten Punkt genannt, dass die Seite schnell lädt, aber wenn die Inhalte jetzt aber gut sind und da eigentlich schon Mehrwert bieten, kann das nicht ausreichen?
Nein, Google ist ja auch immer sehr stark in der Kommunikation, was sie halt auch sich wünschen von dem Webmaster, dass sie halt schnelle Webseiten eben auch ins Netz stellen. Das hat ja auch mehrere Gründe. Also es gibt ja genug Studien, die gemacht wurden von Amazon und so, wo man sieht, okay, irgendwie eine Ladezeitverbesserung um 0,2 Sekunden hat zu einer Conversion Rate Optimierung oder Conversion Rate Verbesserung von X% geführt, weil letztendlich das Hauptinteresse von Google ist, dass ein User, der etwas bei Google sucht, natürlich ein relevantes Ergebnis bekommt und dann das halt auch sieht, ne, und schnell sieht und dann auch schnell zum Ergebnis kommt, ne, und sozusagen damit zufrieden ist, was er da findet. Und von daher reicht es heutzutage nicht aus, nur gute Inhalte zu haben. Hier ist es dann halt so, es gibt halt nicht zwei Ranking-Faktoren bei Google, sondern es gibt halt mehr als 200. Letztens wurden die Ranking-Faktoren von Yandex mal geleakt. Da waren es ja über 1000. Da kann man vielleicht davon sehen, was eigentlich alles Einflussfaktoren auf einem Google-Suchergebnis sein. Also es korreliert, also es heißt nicht, wenn ich eine schnelle Webseite habe, dass sie auf 1 rankt. Es heißt aber auch nicht, dass wenn ich eine etwas langsamere Webseite habe, nicht die Chance habe, auf 1 zu kommen. Aber im Idealfall so schnell wie möglich. Ne? Und da gibt es halt auch genug Tools, wo man das halt auch prüfen kann, wie schnell eine Webseite ist. Und letztendlich fängt es teilweise dann, wenn sie technisch gut ist, dann aber auch schon wieder da an, wie habe ich denn redaktionell gepflegt. Also habe ich eine Seite mit vielen Bildern und habe dann aber da 5 MB Bilder hochgeladen und davon 10 Stück auf der Seite und habe halt nicht mit entsprechenden Techniken dafür gesorgt, dass die vielleicht erst nachgeladen werden oder dass da halt eine komprimierte Version ist, habe ich auch teilweise einen großen Einfluss selber darauf, die Webseite auch schneller zu machen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Inhalte gehen, also abgesehen von den Bildern, erinnere ich mich, dass früher es oft so war, dann hat man so Websites gesehen, wo man als Leser das Gefühl hatte, da steht dreimal dasselbe. Und wenn man sich ein bisschen selber damit beschäftigt, dann weiß man, aha, die haben möglichst oft bestimmte Wörter da untergebracht, um halt dann eben im Ranking von Google durch diese Wörter viel aufzutauchen. Wie hoch muss denn diese Dichte sein, beziehungsweise hat sich das verändert? Brauche ich noch diese Texte, die sich gefühlt dreimal wiederholen, oder kann man das mittlerweile auch komprimierter machen?
Ja, hier sprechen wir ja dann von so klassischen SEO-Texten. Witzigerweise, das ist so ein bisschen meine Anfangszeit aus dem SEO-Bereich, die jetzt ja auch schon 15 Jahre irgendwie zurückliegt. Da war der Algorithmus auch noch nicht so weit. Und da war es dann so, dass eine Keyword-Dichte von 5% mit dem Haupt-Keyword eben dann doch dafür gesorgt hat, dass man besser rankte. So, was ist das Ergebnis davon gewesen? Alle haben natürlich auf die 5% optimiert und Google musste dann wieder andere Wege finden, zu sehen, wer ist denn dann eigentlich das bessere Ergebnis. Ne? Das, letztendlich ist das alles ein Katz-und-Maus-Spiel am Ende des Tages. Ne? Es gibt halt immer Leute, die versuchen, diesen Algorithmus in dem Sinne nicht zu manipulieren, aber halt einen Weg zu finden, was ist das, was Google eigentlich als den Ranking-Faktor ansieht, um dann dadurch halt besser positioniert zu sein.
Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, wenn ich auf so Seiten gekommen bin, dann war ich sofort wieder weg, weil ich dachte so, nö, bringt mir nichts oder nervt mich.
Da sprichst du dann auch genau den richtigen Punkt an. Google hat das natürlich auch dann bemerkt, dass halt so dieser rein technische Faktor, dass man sagt, okay, diese Webseite hat 5% Keyword-Dichte zu dem Haupt-Keyword, sagt ja noch nichts über die Qualität des Inhaltes aus. Ne? Und Google arbeitet natürlich seit Jahren daran, seinen Algorithmus dementsprechend anzupassen, um dann halt am Ende des Tages auch zu sehen, okay, der erfüllt halt aus Keyword-Sicht die und die Faktoren, aber wir gucken uns noch andere Sachen an, wie was ist denn zum Beispiel die Absprungrate auf dem Ergebnis, geht der, wenn der auf dem Ergebnis war, wieder zurück in die Suche und klickt das nächste Ergebnis an, um halt da auch so eine gewisse Bewertung der Qualität des Ergebnisses auch technisch abbildbar zu machen, ne?
Das Thema Keywords ist ja weiterhin sehr wichtig und meine Frage wäre jetzt, wie können die KMUs effektiv eine Recherche durchführen, welche Keywords für ihre Zielgruppe, für ihr Projekt wichtig sind, um eben die Zielgruppe besser erreichen zu können?
Genau, da gibt's natürlich eine riesige Palette an SEO-Tools da draußen, um ein paar bekannte zu nennen, Systrix, SEMrush, die halt all so eine Auswertung oder Tools halt auch liefern, um so eine Keyword-Recherche halt auch durchführen zu können. Wenn man jetzt nicht bereit ist, da eben Geld zu investieren und meist Monatsmodelle, die man hat und jetzt aber erstmal sozusagen für den Anfang, würde ich erstmal sagen, gesunder Menschenverstand. Also ich sollte schon wissen, was ich verkaufe, ne? Und dann halt mal gucken, was macht denn die Konkurrenz? Also einfach mal suchen, was man verkauft oder verkaufen möchte und guckt, was rankt denn da eigentlich? Was macht denn die Konkurrenz? Was haben die denn für Keywörter drauf? Und dann natürlich auch sich die Konkurrenz angucken. Was haben die denn vielleicht noch für andere Inhalte da drauf, die rund um dieses Thema sind? Da kann man sich da allein schon relativ gut ranarbeiten. Dann kann man immer auch den Keyword-Planner von Google Ads nutzen. Kann man sich kostenlos ein Google Ads-Konto anlegen und da den Keyword-Planner nutzen. Die Daten sind nicht mehr so genau, aber erstmal hast du auch eine Idee davon, was zum Beispiel das Suchvolumen vielleicht auch sein kann. Du kannst ja sagen, ich verkaufe das, aber wenn das kein Suchvolumen hat oder ich habe da auf das falsche Keyword optimiert, so ein Klassiker wäre Schraubendreher versus Schraubenzieher. Also laut DIN-Norm ist es ein Schraubendreher, aber da draußen, die Leute, umgangssprachlich ist es ein Schraubenzieher. Und ich muss halt gucken, dass ich die Sprache des Suchenden finde.
Es ist ja auch teilweise regional dann wiederum unterschiedlich, ne? Ob ich Schraubendreher, Schraubenzieher oder dergleichen sage.
Ja. Genau, und das ist aber auch das, was Google dann mit im Laufe der Zeit natürlich aber auch gemerkt hat und auch berücksichtigt in seinen Ergebnissen. Ganz klassisch dann halt auch, wenn man auf den österreichischen Markt guckt, die dann für teilweise wirklich sehr andere Begriffe haben. Aber Google trotzdem, wenn ich mit dem deutschen Begriff suche, trotzdem mir auf der österreichischen Seite dann die entsprechende Seite auch findet. Also Google weiß auch schon, was sozusagen die Zusammenhänge zwischen den Begriffen sind. Das war früher nicht so. Früher musstest du dann halt genau auf dieses Keyword auch optimieren, damit du für dieses Keyword rankst. Aber da ist auch Google schon intelligenter geworden.
Wie oft muss man denn so eine Webseite dann anfassen? Also kann man da einfach auch die Füße hochlegen, wenn man das einmal ordentlich gemacht hat, oder?
Genau, also SEO ist per se kein Projekt. Man fängt halt mit einer Grundoptimierung an, fängt an, seine Inhalte aufzubauen, seine Seite auf die relevanten Keywords zu optimieren, prüft dann, ob das vielleicht auch Erfolg hat. Gerade hat vorhin die Google Search Console angesprochen. Das ist so das Tool, was klassischerweise der Webmaster dann auch nutzen kann, was auch kostenlos ist, wo man zumindest mal sieht, wie Google seine Seite sieht. Und Google ist halt stetig im Wandel. Also das ist halt, wenn ich jetzt sage, ich mache einmal die Optimierung, mache einmal die Inhalte und dann lege ich meine Füße hoch. Nee. So ist es nicht. Also man muss schon regelmäßig auch schauen, rankt es noch? Und wenn es halt nicht mehr rankt, muss man halt gucken, warum rankt es nicht mehr? Ist ein Konkurrent vorbeigegangen? Was macht der anders? Also da muss man schon eben am Ball bleiben, ne?
Da würde ich gerne nochmal einhaken. Und zwar, ich meine, du hast gesagt, du hast über 15 Jahre Erfahrung im SEO-Bereich. Merkt man ja auch. Und das haben aber viele, gerade kleine Unternehmen, ja nicht. Und auch bei den ganzen Tools oder diesen Optimierungssachen, die du gerade schon auch angerissen hattest, ist ja für viele dann auch die Gefahr der Überforderung groß. Oder eben, das ist ein neues Themenfeld, wo sie sich nicht mit auskennen. Wo finden denn solche Leute Infos oder Hilfestellungen, die ihnen klar und deutlich auch an die Hand geben, was sie machen müssen und wie sie da vorgehen?
Also der beste Einstieg, um sich beim Thema Suchmaschinenoptimierung ein bisschen reinzulesen, sind die Google Webmaster Guidelines, beziehungsweise die nennen es heute Google Search Essentials. Da gibt Google selber eben Hinweise, wie man seine Seite denn aufzubauen hat, wie man Content zu erstellen hat, was man machen soll, was man eher nicht machen soll und gibt da schon mal so einen roten Faden vor. So, das heißt aber, im Umkehrschluss heißt aber nicht, dass wenn ich das da drin alles befolge, dass ich dann automatisch auf 1 bin. Da sind natürlich auch Tipps drin, wie was man halt nicht machen soll. Also Google sagt halt auch explizit zum Beispiel, man darf keine Links kaufen. Das ist verboten. Jetzt muss man halt gucken, wie man an Links kommt, ne? Und das ist halt dann so ein bisschen das Spiel zu gucken, okay, wie kriege ich denn meine Webseite dann auch irgendwie im Netz verlinkt und muss dann anfangen zu reagieren. Und letztendlich ist es wirklich auch, das machst du nicht nebenbei, ne? Das heißt, es ist schon auch Arbeit, die man reinstecken muss und man muss sich sozusagen auch einen Kopf darum machen, mit was möchte ich denn eigentlich gefunden werden, mit was möchte ich ranken und wie kann ich das letztendlich auch schaffen, den User auf der Webseite zu konvertieren und dann auch mein Produkt zu kaufen, ne? Und letztendlich ist es auch das, was wir bei Jonos natürlich jetzt auch mit unserem Digital Guide, wo wir ja sehr viel Content veröffentlichen, ist natürlich unser Hauptziel, dass jemand, der irgendwie informationell draußen sucht, was halt PHP ist und der in unseren Digital Guide kommt, dass wir ihn dann trotzdem irgendwie in unsere Produkte reinbekommen. Und das muss man auch der einzelne Webseitenbetreiber immer im Hinterkopf haben, wenn der User mit diesem Keyword auf die Seite kommt, was mache ich eigentlich mit dem? Dieses, ich mache einfach nur noch Inhalte ins Netz, um irgendwie zu ranken, wird Google über kurz oder lang abstrafen, weil Google sagt, das, was der User oder der Intent des Users das zu finden, passt gar nicht zu dem, was du verkaufst.
Was können dann jetzt so kleine Unternehmen machen, die sich eben nicht eine Agentur leisten können, die sich um das SEO kümmert oder selbst einfach nicht das Know-how und die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen?
Als erstes sollte man sich bei der Wahl des Hosters natürlich einen suchen, der, sagen wir mal, so eine Grundoptimierung, gerade dieses, was ich gesagt habe, dieses Technische, was man ja selber auch als Webseitenbetreiber gar nicht auch in einem Hosting-Paket ja lösen kann, aber dass sozusagen diese grundsätzlichen SEO-Sachen halt erfüllt sind durch den Hoster. Da reden wir dann halt über PageSpeed, da reden wir über responsives Design, was möglich ist. Da reden wir darüber, dass man den Titel, dass man die Meta-Description auch pflegen kann auf Seiten, dass das der Hoster halt schon mitgibt. Und das andere, ja, das ist dann halt dann wirklich, muss man halt gucken, wie sehr kann man sich denn mit dem Thema auseinandersetzen und wie viel Zeit kann ich denn da rein investieren. Aber man sollte sich auf jeden Fall erstmal grundlegend überlegen, was möchte ich eigentlich im Netz veröffentlichen. Ne? Und es ist am Ende des Tages ist es dann auch nicht die eine Seite, die dann auf alles ranken muss, sondern ich muss mir ja schon überlegen, was will ich für Inhalte haben. Ne? Und was natürlich dann bei der Erstellung oder Aufbereitung von Contents dann heutzutage sehr hilfreich ist, sind natürlich, wenn der Hoster Tools hat, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, wo sozusagen auf Basis ein paar Rahmenbedingungen seiner Branche, deine Adresse, schon mal so ein Grund-Content-Stock, Inhaltsstock schon mal angelegt wird, den man dann natürlich auf der Basis, die dann da ist, dann nach seinen Bedürfnissen anpassen kann. Ne? Und das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel, um dann den Start zu haben.
Also es geht ja um Inhalte an sich, aber dann geht es ja auch noch darum, wie kann ich denn das schaffen, mit Tools unter Umständen auch als Hilfestellung da eine Unterstützung noch zu kriegen, dass ich besser bewertet werde.
Ja, je nach technischer Plattform, wenn man jetzt zum Beispiel über ein klassisches WordPress reden, dann gibt es da natürlich eine Reihe von SEO-Plugins auch, die man nutzen kann. Ein bekanntes ist hier zum Beispiel Yoast und die helfen einen schon mal auf ein paar Haupt-KPIs halt zu gucken, okay, ist mein Titel, hat der Titel die richtige Länge, hat der das Haupt-Keyword mit drin und da hat man dann auch schon mal eine gute Idee, ob der Inhalt grundsätzlich schon mal in die richtige Richtung geht. Und das ist dann auch nicht keine Bewertung, ob der Inhalt gut ist oder nicht, aber zumindest ob die Haupt-SEO-KPIs erfüllt sind von so einem Inhalt.
Jetzt haben wir die ganze Zeit im Zusammenhang mit SEO eigentlich nur über Google gesprochen, aber es gibt ja auch noch andere Suchmaschinen. Was, wenn ich selbst mein Suchverhalten beobachte, wenn ich jetzt irgendwas machen möchte, was Handwerkliches zum Beispiel, da schaue ich auch einfach auf YouTube.
Wenn wir jetzt erstmal von Nutzung von klassischen Suchmaschinen sprechen, ist dann halt marktabhängig. Da sind wir in Deutschland bei um die 90% Google, dann hat Bing noch einen gewissen Anteil und dann verteilt sich das halt schon in minimalen Prozentbereichen. Gibt so klassische Sachen wie, weiß ich, die T-Online-Startseite, die aber auch wiederum nur die Google-Suche im Hintergrund nutzt, also für eine Suchmaschinenoptimierung oder von einer Suchmaschinenoptimierung für den deutschen Markt sprechen, dann reden wir hier von Google-Optimierung. Ne? So, wenn wir für Google optimiert haben, sind wir im Grunde auch für Bing und so grundoptimiert. Da gibt es auch noch ein paar Eigenheiten, aber muss man sich dann in dem Bereich vielleicht gar nicht angucken, weil das Traffic-Potenzial so gering ist an der Stelle. Ne? So, jetzt wandelt sich natürlich das Suchverhalten oder man stellt fest, dass das Suchverhalten sich wandelt. Klassisches Beispiel: TikTok wird von einem Teil oder von der Jugend halt jetzt schon als Suchmaschine genutzt oder in Amazon wird als Suchmaschine für Produkte genutzt oder die Leute kennen halt eine Marke, eine Brand, Idealo, für die Produktsuche. Das heißt, es werden Suchanteile oder die Suchmaschinen werden Marktanteile auch in Zukunft verlieren. Aber im Moment ist es halt noch auch eins der Haupteinstiege im Internet, ne?
Wo wir bei dem Thema schon sind, wie ist es denn mit ChatGPT?
Da sind wir ja mittendrin im dem Hauptthema, auch bei uns natürlich in der SEO-Branche. Da ist das Thema KI nicht mehr wegzudenken. Ne? Und da müssen wir natürlich auch gucken, wie wir damit umgehen. Ne? Und so ein ChatGPT ist natürlich auch ein super Hilfsmittel, um halt relativ schnell eben auch auf ein Ergebnis zu kommen und ein aufbereitetes Ergebnis zu haben. Und bei der ganzen Frage mit KI und wie verhält sich das mit Google und mit dem Suchmaschinenmarkt, ist natürlich immer so die Frage, wie wird es am Ende von dem User angenommen? Wie kriegen wir eine Verbreitung von dem Thema rein? Also gerade wir jetzt im IT-Umfeld, wir leben hier so ein bisschen in der Blase und natürlich ist ChatGPT für uns aus unserem normalen Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken. Aber wenn ich jetzt an meine Mutter denke, die hat es noch nicht gehört. Und was macht die jetzt klassischerweise? Die sucht bei Google. Dass sich das wandelt oder wandeln wird, ist ganz klar. Wenn man sieht, dass jetzt ChatGPT oder künstliche Intelligenz halt auch in die Autos einzieht. Das heißt, es werden Teile der Suche werden sich verlagern, ne? Weil dann wirst du halt, wenn du im Auto fährst, dann nicht mehr deinen Standort oder irgendein Restaurant im Handy suchen, sondern du wirst einfach deinem Auto sagen, fahr mich zu dem besten Restaurant. Das heißt, man muss halt gucken für seine Branche, wo kriegt denn meine Branche sozusagen den Traffic her? Wo sind denn die Leute unterwegs, die meine Produkte kaufen? Ne? Und wenn wir jetzt mal klassischerweise von unserem Digital Guide auch reden, der ja sehr tech-affin ist und Tech-Themen hat und wir mal von unserem Nutzerverhalten uns ansehen, dann ist das zum Beispiel eine Branche, wo ich sage, okay, das wird auch in Zukunft, wird es weiterhin Google suchen oder wird der Traffic über Google suchen kommen, weil das halt nicht klassischerweise, dass ich das nicht bei ChatGPT fragen werde dann. Ne? Und da muss man halt gucken, wie sich das verbreitet. Man sieht ja, wie Bing versucht jetzt KI zu implementieren in die Suche. Man sieht, wie Google Ansätze fährt und die sind halt teilweise schon recht interessant. Aber wir müssen mal am Ende gucken, was ist denn, wenn jemand Domain kaufen bei Google sucht? Wie wird denn da ein von der künstlichen Intelligenz generiertes Ergebnis sein? Ist das ein Freitext, wo man dann sieht, okay, es gibt Jonas XY und dann gehen wir da hin und kauft es? Oder will der User da eigentlich nicht ein Suchergebnis haben, wo er selber entscheidet, wo er hingeht? Und letztendlich wird da auch ein bisschen wahrscheinlich der User Einfluss drauf haben. Und es wird natürlich auch auf die Suchanfrage ankommen. Ne? Also so ein ganz klassisches, was ist PHP? Ne? Das ist so, da brauchen wir nicht die 5 millionste Seite im Netz, die irgendwie erklärt, was PHP als Programmiersprache ist. Da reicht mir auch schon eigentlich ein kurzes Ergebnis von der KI generiert. Wo ich das dann suche, das wird die Frage sein. Ne? Denn wenn Google mir das liefert und wenn die Leute verstehen, dass Google das auch so beantwortet, dann werden die auch weiterhin Google nutzen. Und dann ist halt am Ende des Tages entscheidend, was ist die Qualität des Ergebnisses, ne? Und kann man dem vertrauen.
Wenn ich jetzt aber auf der anderen Seite suchen würde, nenne mir die 5 besten Reiseportale in Deutschland. Gäbe es da eine Möglichkeit, sowas zu beeinflussen? Oder denkst du, dass die eher Crawler-Verhalten haben, die durchsuchen das Netz, dass sie sich quasi an Google orientieren?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich bei ChatGPT frage, zeige mir die 5 besten Reisedestinationen, ist ja, woher soll der Algorithmus wissen, was das Beste ist? Ne? Also ist ja, der Algorithmus wird ja mit Daten gefüttert. Und im Moment greift der natürlich auch auf Daten zu, die im Netz sind. So, und am Ende des Tages ist es jetzt im Prinzip nichts anderes als ein Google-Crawler. Geht durchs Netz und guckt sich das an und versucht halt mit Language-Modellen sozusagen das beste Ergebnis rauszugeben. Aber ob das dann die 5 besten Reisedestinationen sind, kann er an der Stelle noch gar nicht bewerten. Also was ist denn auch der Bewertungsmaßstab da? Ne? Und das ist ja hattest. Letztendlich, Google kann ja auch nur in der Google-Suche, zeigt dir halt die 10 Ergebnisse an von Seiten, die auf diesen Suchbegriff optimieren und Google irgendwie rausfinden muss, okay, da hat jetzt jemand über 5 Reisedestinationen geschrieben, dem kann ich aber irgendwie vertrauen, dass der ein Reiseexperte ist, der hat irgendwie einen Reiseblog und den kann ich irgendwie mit dem Thema Reise verbinden. Und am Ende des Tages ist es das, ne? Das ist dieses, habe ich einen Experten, habe ich Vertrauen in das, was da als Ergebnis erscheint. Und das kannst du halt mit ChatGPT im Moment schwierig. Das wandelt sich natürlich auch sehr schnell, aber im Moment neigt ChatGPT oder das Language-Modell neigt dazu, wenn es keine Antwort für sich findet, dazu zu halluzinieren. Und dann schreibt er einfach 3 Destinationen dazu, einfach nur, weil er es dazu schreibt, ne? Und nicht, weil es das beste Ergebnis ist, ne? Aber das sind aber auch Dinge, die sich mit der Zeit und mit dem weiteren Füttern auch ändern werden. Aber auch da ist immer noch die Frage, ich als User muss dem ja vertrauen können. Sind es denn jetzt wirklich die 5 Besten? Und wo kommt die Information her, dass es die 5 Besten sind? Auf welcher Basis hast du es gemacht? Und das wird eine Herausforderung sein. Und der User muss ja auch das annehmen, ne? Und sagen, okay, das hat mir ChatGPT gesagt, das sind die 5 Besten. Wenn der Nächste morgen fragt, was sind die 5 Besten, und da kommen andere raus, ist halt auch mal die Frage, ne?
Hättest du denn noch aus deiner Erfahrung heraus so ein paar Tipps, was so absolute No-Gos sind für jetzt gerade Leute, die sich nicht auskennen? Ne? Also das ist gerade nochmal gesagt, okay, Vorsicht auch bei halluzinierenden KI-Ergebnissen. Gibt es da so 3 Tipps, wo du sagst so, okay, davor muss jeder, der sich dem Thema nähert, einfach komplett aufpassen?
Ich würde halt sagen, wenn du dir Inhalte mit KI produzierst, lies sie durch und guck, ist es wirklich das auch Ergebnis, was du haben wolltest. Also ich würde zum Beispiel keine KI-Inhalte live stellen, ohne es nochmal drüber gelesen zu haben, ne? Und einfach sicher zu sein, okay, das ist sozusagen das, was ich auch sagen wollte, ne? Ansonsten, klar, wenn wir jetzt mal von so klassischen No-Gos reden, also nicht anfangen, Inhalte zu kopieren von anderen Webseiten und auf seine Seite bringen. Das wäre so ein klassisches No-Go aus Google-Sicht, so doppelter Inhaltgeschichte. Das erkennt Google relativ gut. Dann natürlich Backlinks kaufen, ne? Da gibt's halt natürlich auch wieder unterschiedliche Wege, um an Backlinks zu kommen, aber es gibt halt so, weiß ich, so Backlink-Pakete für 100 Euro kriegst du 10 Backlinks und so. Von sowas würde ich auf jeden Fall die Finger lassen. Und gerade im KMU-Bereich wäre halt es sträflich, wenn man sich nicht auch um Local SEO kümmert, ne? Und das ist ein ganz großes Thema da in dem Bereich, dass sozusagen man auch sein Google-Profil ordentlich pflegt, dass man Reviews, also Bewertungen auch einsammelt, ne? Und auch sozusagen auch seine Kundschaft darauf ein bisschen auch trainiert, dass sie auch Bewertungen abgeben, weil das ist halt eine harte Währung auch gerade im Local SEO. Die Anzahl von Bewertungen und welcher Skala, wie viele Sterne man erreicht, ne?
Ja, wir haben jetzt ja ganz viel über Inhalte gesprochen und auch über Titel von Seiten. Und wir suchen ja auch noch den perfekten Titel für unseren Podcast, also für diese Episode. Was wäre aus SEO-Sicht denn der beste Titel für diese Folge?
Ja, ich glaube, da könnte man eigentlich so eine schöne Mischung aus den relevanten Keywords und natürlich auch so irgendwie ein bisschen catchy Marketing-Titel reinnehmen. Dann könnte man den vielleicht nennen Rule the SERPs SEO für KMU in 2024 zum Beispiel.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne immer wieder, ja, wenn dann neue SEO-Trends kommen.
Ja, wir gucken mal, wir bleiben am Ball. Alle Tools, über die wir es jetzt in diesem Podcast auch hatten, die verlinken wir natürlich in den Shownotes.
Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen genauso Spaß gemacht wie uns. Und falls Sie Anmerkungen, Feedback oder sogar ein Thema haben, das Sie brennend interessiert und das wir in einer der nächsten Episoden behandeln sollen, dann zögern Sie nicht, uns zu schreiben.
Hinterlassen Sie dafür einfach einen Kommentar unter diesem Podcast oder, wenn Sie möchten, natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Nochmal vielen Dank an alle, die zugehört haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.